Herzlich willkommen zu Bildung und Entfaltung, der Bell Volksschulpodcast. Digitale Medien sind aus dem Alltag von Kindern nicht mehr wegzudenken. Ob beim Spielen, beim Lernen oder Kommunizieren. Bereits in der Volksschule kommen viele Kinder regelmäßig mit Smartphones, Tablets und Computern in Berührung. Dabei bietet die digitale Welt große Chancen, aber auch Herausforderungen. Während digitale Technologien spannende Lernmöglichkeiten eröffnen, besteht gleichzeitig die Gefahr von übermäßigem Medienkonsum, von ungeeigneten Inhalten und von unkritischer Informationsaufnahme. Deshalb ist es entscheidend, Kinder schon frühzeitig in ihrer Medienkompetenz zu fördern und sie auf einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien vorzubereiten. Doch was bedeutet Medienkompetenz eigentlich genau und wie kann sie in der Volksschule vermittelt werden? Welche Verantwortung tragen Lehrkräfte und Eltern und mit welchen Herausforderungen sind sie konfrontiert? In diesem Podcast sprechen wir über die Bedeutung von Medienbildung im Kindesalter und darüber, wie Kinder lernen können, digitale Inhalte zu verstehen, kritisch zu hinterfragen und verantwortungsvoll zu nutzen. Wir werfen auch einen Blick auf bewährte Methoden und kreative Ansätze, die dabei helfen, Medienkompetenz spielerisch und kindgerecht zu integrieren. Dabei geht es nicht nur um technische Fähigkeiten, sondern auch um den Schutz der Privatsphäre, die Erkennung von Fake News und die Vermeidung von Gefahren wie zum Beispiel Cybermobbing. Außerdem diskutieren wir, wie Lehrkräfte und Eltern gemeinsam eine gesunde Balance zwischen digitalen und analogen Erfahrungen schaffen können. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke, wertvolle Tipps und inspirierende Ideen für eine zeitgemäße Medienerziehung in der Volksschule. Mein Name ist Eva Kirchmeier, ich bin Schulleiterin der Bell und ich freue mich, dass ich gemeinsam mit meiner Gesprächspartnerin Andrea Wurz heute über das spannende Thema Medien sprechen darf. Andrea ist selbst Mutter von 3 Kindern, sie ist Elementarpädagogin und hat Psychologie studiert. Sie ist Safer Internet-Botschafterin und arbeitet seit vielen Jahren mit Kindern von 6 bis 18 Jahren. Außerdem leitet sie noch Workshops für Eltern zu unterschiedlichsten Themen. Andrea, herzlich willkommen und danke, dass du heute bei mir bist.
Danke für die Einladung. Schön, dass wir über so ein spannendes Thema sprechen dürfen.
Ja, bevor wir ins Detail gehen, möchte ich dich gerne fragen, was versteht man denn eigentlich unter Medienkompetenz in der Volksschule?
Da gibt es ganz unterschiedliche Sichtweisen, ja, technischere Sichtweise oder eben die pädagogische Sichtweise. Ich verstehe darunter, und das ist eben die pädagogische und psychologische Sichtweise, eine Kompetenz zu entwickeln, die einem mit Medien bewusster umgehen lässt. Sprich kritisches Denken, aber auch Know-how, wie komme ich zu Informationen, wie benutze ich einzelne Apps, aber auch wie kann ich mich vor gewissen Inhalten auch schützen, beziehungsweise wo kann ich hingehen, wenn ich merke, ich bekomme Angst oder andere Themen, die mich belasten, wie gehe ich damit um, muss ich überall dabei sein oder nicht. Und Medienkompetenz bedeutet eben, ich fühle mich da sicher, ich weiß, wie kann ich damit umgehen, was kann ich tun, wenn es mir zu viel wird, ich weiß aber auch, wie ich sie konstruktiv nutzen kann, diese Medien. Und da kann man auch nur mehr unterscheiden zwischen digitalen Medien und analogen Medien. Und dann gibt es eben noch diese Stufe darüber, Social Media ist nur ein ganz eigener Bereich. Und in der Volksschule rein so differenziert betrachtet, würde ich einfach mal behaupten, Medienkompetenz ist, dass ich weiß, wie ich mit dem Laptop oder Computer, Internetnutzung umgehen kann, wie weit ich da mir Inhalte auch anschauen kann, die mir gut tun. Also wo ich weiß, vielleicht schon selbst ein bisschen diese Reflexionsfähigkeit entwickle, boah, das ist jetzt ein Inhalt, der tut mir nicht gut, den will ich mir gar nicht anschauen, bevor ich dann einen Blödsinn sehe und dann noch eine lange Zeit brauche, es zu verarbeiten. Mhm. Und das ist immer ein Prozess, was ich auch ganz wichtig finde zu betonen. Das heißt, ich bin nicht so Chuck, medienkompetent, ich mache einen Test und Hackerl, sondern es tut sich ja so viel in dieser Welt und diese Medienkompetenz muss mitwachsen. Also dieses Wissen rund um und um muss mitwachsen. Und das ist für mich Medienkompetenz, auch dieses Bewusstsein zu entwickeln. Ich muss am Ball bleiben und ich darf mich schützen, ich darf es aber auch nutzen und mich ausleben, kreativ zum Beispiel.
Mhm. Mhm. Also das heißt ja, dass Medienkompetenz wirklich ab, sagen wir jetzt, ab dem ersten Mal, wo man Medien nutzt, eigentlich wichtig ist. Also auch schon wirklich bei den ganz Kleinen zu beginnen mit dieser, ja, mit der Medienkompetenz.
Ja, also der beginnt einmal bei den Eltern. Ja. Also die Medienkompetenz der Eltern ist einmal ausschlaggebend. Mhm. Die Kinder schauen sich ja vieles ab. Aber natürlich kann ich von vornherein schon sagen, du, das ist jetzt ein Film, den du da ansiehst. Das ist wie eine Geschichte, wie ein Märchen. Das heißt, nicht alles, was du siehst, ist wahr, sondern es hat sich jemand ausgedacht. Mhm. Also so kann ich schon mal anfangen, ganz niederschwellig da diese Reflexionsfähigkeit anzustupsen. Okay, das gibt's ja gar nicht echt, weil ja junge Kinder, wenn sie da einen Film sehen, die saugen das so auf und wie wenn sie es selber erleben würden. Die gerade mitfühlende Kinder leben das ja richtig mit. Und das wäre zum Beispiel schon mal erster Schritt der Medienkompetenz, das zu beleuchten und sagen, das ist eine Geschichte, die hat sich irgendwie einfallen lassen, hat das verfilmt, hat da Schauspieler und Schauspielerinnen bezahlt, hat da eine Zeichentrickfiguren entwickelt etc. Aber das heißt noch lange nicht, dass das wirklich so passiert. Mhm. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Da kann man schon im Kindergarten teilweise damit anfangen.
Ja, wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich, dann fängt man schon vor der Volksschule damit an. Ja, also das finde ich eigentlich ganz eine gute Möglichkeit, einfach einmal den Kindern auch zu zeigen, es ist nicht alles wirklich, was man so sieht. Also ich glaube, das ist ein großer Punkt, auf den wir vielleicht nachher noch ein bisschen genauer eingehen werden. Genau. Ja, bei uns in der Schule ist es so, dass einige Schüler und Schülerinnen ja schon sehr bald mit den digitalen Medien in Kontakt gekommen sind. Einige auch schon Smartphones, Tablets und PCs selber haben. Prinzipiell ist bei uns die Regel an der Bell, dass die Kinder zwar ihre Smartphones mithaben können, aber sind ausgeschalten in der Schultasche. Es gibt auch keine Apple Watches oder digitale Uhren, die auch als Handy genutzt werden können. Das passt sehr gut. Aber natürlich haben jetzt einige Kinder eben sind schon in Kontakt damit und andere Eltern versuchen das wirklich noch, die Kinder davon sehr fernzuhalten, also zu schauen, also für die sagen, nein, in der Volksschule kommt das für mich überhaupt nicht in Frage, dass mein Kind schon ein Smartphone hat. Wie siehst denn du das so, ab welchem Alter sollten denn die Kinder wirklich mit diesen, sag jetzt modernen Medien, ich meine jetzt nicht unbedingt Fernsehen, sondern wirklich so in Richtung Smartphone, was ist da so ein Zeitpunkt, wo man sagt, da können Kinder mit dem wirklich schon umgehen?
Das ist ganz eine schwierige Frage. Ja. Ganz, ganz schwierig, weil es natürlich diesen einen Zeitpunkt nicht gibt. Das wäre viel zu einfach, sage ich mal. Es darf schon herausfordernd sein. Es hängt von mehreren Faktoren ab. Ich finde es ja ganz schön, diesen Aspekt mit einzubeziehen, so spät wie möglich, so früh als nötig. Mhm, und das ist auch sehr schwammig natürlich, aber man kann es pauschal gar nicht sagen. Es hängt sehr stark von der Persönlichkeit des Kindes ab. Es gibt Kinder, die sind so richtige digitale Schwämme, die saugen alles auf, was da kommt und sind total affin und verfallen dann ganz schnell in diesen Flow-Zustand im Sinne, weil ich kann es nicht mehr weglegen, mich fasziniert diese digitale Welt so. Und dann gibt's Kinder, denen ist das noch relativ egal. Mhm. Also die sind nicht so berührt von dem. Und es gibt dann auch Kinder, die sind jetzt von der Wahrnehmung her sehr sensibel. Beziehungsweise nehmen vielleicht manche Dinge intensiver wahr als andere Kinder. Das ist angeboren. Mhm. Man spricht da von Gefühlsstärke. Und wenn ich ein gefühlsstarkes Kind habe, was Dinge intensiver wahrnimmt als andere Kinder, dann muss ich mir da schon ganz gut überlegen, ist ein Smartphone von Beginn an, wenn das Kind das erste Mal in Berührung kommt mit einem Telefon, das Richtige. Weil natürlich die Reize, die dann dieses Medium von sich gibt, ja auch verarbeitet werden müssen. Mhm. Interessanterweise ist aber auch, sind auch die Eltern ein Faktor in der Bereitstellung des Smartphones, weil natürlich je medienkompetenter die Eltern sind und je mehr Zeit sie haben, sich damit intensiv auseinanderzusetzen, das ein ganz wichtiger Faktor ist, wie das Kind dann die Medienkompetenz entwickeln wird und wie kritisch es umgehen wird mit dem Medium und auch wie viel es Zeit verbringen wird mit diesem Medium. Und das darf zum Nachdenken anregen. Es hat Studien gegeben, wo man den Stressfaktor der Eltern gemessen hat und den Medienkonsum der Kinder und da hat man Zusammenhänge festgestellt. Und das ist natürlich ganz wichtig zu berücksichtigen. Habe ich gerade eine schwierige Zeit, Jobwechsel oder Hausbau oder was immer ansteht, ist es wirklich schlau, dass ich da mein Kind genau jetzt das Smartphone zur Verfügung stelle, weil ja vielleicht ich gar nicht so viel Zeit habe, mich damit zu beschäftigen. Wäre nicht ein anderer Zeitpunkt besser, wo ich halt, keine Ahnung, gerade Sommerferien habe und so weiter. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin da sehr kritisch dem Thema gegenüber, dass ich möglichst früh die Kinder damit in Berührung bringe. Sie werden sowieso damit konfrontiert. Generation Alpha ist einfach von Geburt an mit digitalen Medien konfrontiert. Ich bin sehr kritisch. Insofern muss es gleich ein Smartphone sein und muss es gleich alle Apps drauf haben. Genügt nicht einmal ein Telefon und Handy zu haben, mit dem man telefonieren kann und Nachricht schreiben kann. Mhm. Und meiner Meinung nach im Volksschulbereich würde das auch schon ausreichen. Es braucht nicht gleich alle möglichen Medien. Natürlich ist man schon bewusst, dann gibt es diese Apps wie WhatsApp und etc., dass sie einen großen Anreiz haben, weil man ihm dazugehören will. Und das muss man immer gut abwägen. Ja, wie geht's mit dem Kind gerade von der Persönlichkeitsstruktur? Aber auch sozial, ja, wie integriert ist denn das Kind, wie sehr intensiv verarbeitet mein Kind die Reize und wie viel Zeit habe ich als Mama, Papa für mein Kind da gut zu begleiten. Mhm. Und das würde ich, diese Faktoren würde ich mit einbeziehen und dann kann eine Entscheidung getroffen werden. Und um erreichbar zu sein, braucht man kein Smartphone.
Genau, ja, also das sehe ich also. Und ich glaube auch, weil das ist ja oft so der Grund, dass die Eltern sagen, naja, mein Kind geht nicht mehr alleine in die Schule und ich möchte ihn oder sie dann erreichen. Und ich denke auch, also das war, meine Kinder sind schon älter und bei uns war das halt das Smartphone-Thema Gott sei Dank noch nicht so ein großes. Aber ich denke auch, also es gibt ja wirklich auch Handys, die halt nicht so viel können, sage ich jetzt einmal. Die sind halt natürlich nicht so beliebt bei den Kindern. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn die Eltern dementsprechend mit dem Kind das reflektieren und dem Kind auch erklären, warum jetzt das einfach einmal dieses einfache Handy ist und nicht gleich das tolle Smartphone, dass da auch Verständnis gibt. Und das andere, was mir jetzt noch eingefallen ist, was du erzählt hast, denke auch manchmal, ich stelle es mir auch, oder ich finde es ein bisschen schwierig, auch wenn Eltern so schnell mal ihr eigenes Smartphone hergeben, weil das sehe ich ja auch sehr oft, dass die Kinder noch kein eigenes haben, weil sie noch jung sind und dann schneller mal, ja, wenn ich Ruhe haben möchte oder das Kind einfach schon bettelt, dann gebe ich ihm mein eigenes Smartphone und ich denke, da ist halt über das Thema Smartphone, wie gehe ich damit um, überhaupt nicht gesprochen. Worden, sondern das ist halt schnell mal ein Ruhigstellen vom Kind und ich habe dann auch oft gar keine, ich sehe gar nicht genau, was mein Kind da überhaupt macht.
Und ich kann mir auch nicht verlassen, dass dann die Inhalte, die ich glaube, dass mein Kind ansieht, auch wirklich dann wiedergegeben werden. Mhm. Ja, also es gibt ja Plattformen, da ist halt eine kurze Serie für 10 Minuten dann tatsächlich die ich dran geklickt habe und dann kommen Folgeserien und die vielleicht Inhalte haben, die mein Kind überfordert. Mhm. Und darum, ich sehe es dann ähnlich wie du, ein Kind allein zu lassen mit dem Smartphone in einem sehr jungen Alter, sehr kritisch. Mhm. Also vielleicht kommen wir nachher eh noch eher dazu, aber ich vergleiche es eben mit dem Schwimmen lernen. Mhm. Und ich glaube, keiner würde sein Kind im jungen Alter gleich alleine zum See oder zum Pool gehen lassen, sondern das Kind ist ausgestattet mit Schwimmhilfen und mit Aufsicht von Erwachsenen. Ja. Du darfst nicht alleine ins Wasser gehen. Du hast Schwimmflügel, Schwimmreifen, was auch immer mit oder Schwimmweste. Ich bin dabei die ganze Zeit. Und so ähnlich ist mit der digitalen Welt. Ich kann am Anfang das Kind nicht allein ins kalte Wasser schmeißen und sagen, Internet, da hast du es und schau, was du draus machst, sondern ich muss dabei sein und ich muss das Kind einerseits schützen, also geht es nicht um Kontrolle, sondern um Schutz. Und ich so lerne auch das Kind kompetent mit dem Medium umzugehen und zu schauen, okay, Mama, Papa nimmt sich Zeit, wir sprechen darüber, was ich gesehen habe und es werden vielleicht auch Seiten wieder weggeklickt, die mir vorgeschlagen werden, weil ich merke, Mama und Papa sind ja kritisch und schauen sich nicht alles an.
Ja, also ich finde den Vergleich mit dem Schwimmen finde ich sehr schön, weil ich glaube, da wird jeder Eltern sagen, naja, natürlich nicht, ja, da könnte was passieren, aber ich glaube, die Risiken sind teilweise manchen nicht so ganz bewusst, was auch wirklich alles in so einer digitalen Welt passieren kann. Eine Frage, ich denke, die immer wieder kommt. Ich habe ja, bevor wir diesen Podcast jetzt aufnehmen, auch mit Eltern gesprochen und ihnen gesagt, sie sollen mir mal ihre Fragen stellen, was sie halt so beschäftigt. Und da ist auch gekommen, natürlich, wie viel Zeit, also wenn es jetzt ein eigenes Smartphone, irgendein Tablet oder diverses gibt, wie viel Zeit kann oder darf oder soll mein Kind da verbringen, was jetzt für das Alter unbedenklich ist. Kann man nach dem, was du jetzt gesagt hast, verstehe ich das natürlich, dass es auch nicht da genau diesen Zeitraum gibt, wo ich sage, aber ich denke vielleicht so ein bisschen, was man das ein bisschen anhalten kann, wird es wahrscheinlich geben.
Also es gibt da auch in der Fachwelt große Diskussionen, wie viel Bildschirmzeit sind noch gesund und ab wann wird es kritisch und oder sogar eben suchtgefährdend etc. Und es gibt schon Empfehlungen und die sind im Volksschulbereich bei circa einer Stunde. Was ich aber unbedingt dazu sagen möchte, ist, dass natürlich der Inhalt eine riesengroße Rolle spielt. Ja, also wenn ich eine Stunde Antolin mache, ist das ein Unterschied, ob ich eine Stunde YouTube schaue. Und das muss ich unbedingt differenzieren. Und wenn mein Kind gerade einen Leseflow hat und ein Buch nach dem anderen liest und das mit Antolin dann abgleichen möchte, dann würde das nicht einschränken, wenn das eine Stunde überschreitet, weil das macht ja Sinn. Ja, also würde die Lesekompetenz gefördert. Ja. Wenn mein Kind aber sagt, ich mag eine Stunde YouTube schauen, sehe ich im Volksschulbereich generell kritisch, habe ich schon erwähnt, ich bin da sehr kritisch eingestellt, ob ein Volksschulkind schon YouTube schauen muss oder sollte. Und wenn es aber so sich angefangen hat, dass sie sich gewisse Serien oder Filme anschauen, dann würde ich unbedingt diese Stunde einhalten, wenn nicht sogar nur reduzieren.
Ja.
Aber unbedenklich ist halt dann, wenn ich weiß, die Inhalte sind für mein Kind gut verarbeitbar und gut verkraftbar und darum braucht es eben diese Begleitung dafür. Ich nehme das gerne als Richtwert, wenn ein Kind aufhört zu spielen in dem Alter und nur mehr Zeit mit dem Medium verbringen will, nur mehr eben am Tablet oder am Handy oder am Fernseher kleben möchte und das, der ganze Tag dreht sich nur mehr um das, ist es höchste Zeit, die Medienzeit oder die Bildschirmzeit zu reduzieren. Wenn mein Kind gut frei spielen kann, ja, und freies Spiel bedeutet, das Kind kriegt wenig Vorgaben und hat einfach Zeit, Dinge auszuspielen, die sie den ganzen Tag so erlebt. Wenn das Kind gut kann, ohne dass es Theater und Diskussionen gibt, dann passt die Bildschirmzeit. Sobald sich der Tag nur mehr um die Bildschirmzeit dreht, dann darf man wieder reduzieren und das ist anstrengend, ja, weil die Kinder können ja auch da sehr fordernd sein und gute Argumente haben und so weiter. Und dann ist eben genau dieser Faktor, wie gestresst bin ich gerade als Mutter, als Vater, ebenso wesentlich, weil wenn ich einen Stress habe, natürlich ist es dann einmal entspannend, wenn ich weiß, das Kind ist jetzt einmal für eine Stunde beschäftigt und hört auf mit dem Jammern und Diskutieren. Mhm. Andererseits eben immer bewusst drauf schauen, bildschirmfreie Zeiten, gerade im Volksschulbereich, noch auf bildschirmfreie Zeiten zu achten oder vielleicht einen gemeinsamen bildschirmfreien Tag in der Woche zu etablieren. Interessanterweise sind auch da die Eltern sehr gefordert, wenn man mit dieser Idee kommt.
Ja, ich kann mich erinnern, bei uns hat es auch gegeben. Und ja, da müssen halt alle mitmachen dann. Aber ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass das wirklich eine dann sehr tolle Ideen auch entstehen und dann auf einmal mal wirklich als Familie auch gemeinsam was spielt, weil ja jeder bildschirmfreie Zeit hat. Das heißt, auch als Eltern hat man dann, merkt man dann auf einmal, dass man ein bisschen mehr Freizeit hat und Zeit, die man mit den Kindern verbringen kann. Ja, und in dem Zusammenhang fällt und möchte ich auch sagen, dass es in der Schule sehr auffällt, ob Kinder eben zu viel Bildschirmzeit haben, was ja, wie wir gehört haben, wie von Charakter unterschiedlich ist. Aber wir merken das dann auch, dass Kinder unkonzentriert sind, dass sie halt einfach müde sind, dass sie, wenn sie in der Früh kommen, schon überhaupt nur mehr darüber reden. Es gibt ja auch eben diese Internetspiele, dann schon in ein bisschen, sage ich, höheren Klassen, eher dritte, vierte Klasse, wo sie gegeneinander, sage ich jetzt, spielen schon in ihrer Freizeit und wo wir immer wieder mal die Themen gehabt haben, zurzeit ist es Gott sei Dank nicht so, aber gehabt haben, wo die Kinder dann schon in der Schule, sage ich mal, gestritten haben, weil ja, was ist da vorgefallen und du hast mich da besiegt oder was auch immer, also das dann schon sehr stark auch in den Schulalltag mit eingreift und das ist halt ja für uns auch nicht so positiv natürlich, weil die Kinder dann in der Schule auch nicht konzentriert sind und ja, ich denke mal, so für mich klingt schon eine Stunde sehr viel, muss ich wirklich sagen, weil die Kinder doch noch sehr klein sind. Aber ja, also ich glaube auch, dass das gut ist, wie du gesagt hast, einfach wirklich darauf zu achten, wie geht mein Kind, wie geht es meinem Kind generell rundherum, also wie ist das Kind im Allgemeinen noch, wenn es da viel vom Computer, Laptop, Handy, was auch immer sitzt, genau.
Ja, und darauf zu hoffen, dass das Kind von selbst sagt, ich leg's weg. Es ist diese Hoffnung kann ich leider nicht erfüllen.
Ja.
Also jetzt rein aus Erfahrung oder halt als Fachsicht, weil es haben einfach eine irrsinnige Sogwirkung, die digitalen Medien. Und es kennt man vielleicht von sich selbst auch. Man sagt, ich schaue schnell was am Handy und schwuppdiwupps ist eine Viertelstunde und man hat das Gefühl gehabt, das waren jetzt eh nur 1-2 Minuten.
Genau.
Und so ähnlich geht es den Kindern und da braucht es eben diese elterliche Begleitung, wo man eben ganz konsequent das eingrenzt und nicht, wie gesagt, aus einer Macht- und Kontrollposition heraus, sondern als Schutz. Weil, das ist mir schon ganz wichtig auch zu erwähnen, was passiert, wenn das kindliche Gehirn, das noch so stark im Wachstum ist, mit digitalen Medien oder Bildschirmzeit ruhig gestellt wird. Es verkümmert ein ganz ein wichtiges Zentrum und das ist das Kreativitätszentrum. Und das Erschreckende ist, dass das irreversibel ist. Das heißt, ist das Kreativitätszentrum im Hirn nicht vollständig ausgeprägt worden in der Kindheit, dann kann man das kaum nachholen, bis gar nicht mehr nachholen dann im Erwachsenen-Jugendalter, wo man vielleicht dann diese Reflexionsfähigkeit hat und sagt, hey, das hat man gar nicht gut getan. Das heißt, das liegt halt schon sehr im Verantwortungsbereich von uns Erwachsenen, dass wir da die Kinder schützen, weil ihnen ist das mit 6, 7, 8 Jahren natürlich nicht bewusst, sondern es macht Spaß und das will ich machen.
Ja.
Und darum eben diese freie Zeit, diese kreativ zu sein, jetzt nicht nur im künstlerischen Bereich, sondern auch in der lösungsorientierten, in dem, mir ist gerade langweilig. Okay, super Zustand, ich gratuliere immer jedem Kind, das langweilig ist, hast die Gelegenheit für neue Ideen und diese Zeit auch mal auszuhalten, dass es mal fad ist. Mhm. Das ist auch eine Form von Kreativität, nämlich ich muss mir überlegen, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und wenn man diese Zeit sehr oft mit Bildschirmzeit dann zudeckt, dann ist es auf lange Sicht einfach für die Hirnentwicklung negativ. Und das muss uns einfach bewusst sein. Ich verstehe es, dass man sagt, ich brauche auch mal als Erwachsener Pause und es ist angenehm, wenn das Kind eine halbe Stunde, Stunde vor einem Bildschirm verbringt und es ist da ein Inhalt, wo ich sage, das kann ich gut vertreten. Aber ich muss halt wirklich dann immer abwägen, inwieweit tut es meinem Kind wirklich gut und inwieweit ist es einfach dann eine Besorgniserregung und darf man gerne auch selbstkritisch sein.
Ja, ich finde es auch sehr schön, was du gesagt hast, wir sind nicht da, also es ist keine Kontrolle, sondern es ist ein Schutz. Ich finde, das ist so ein ganz anderer Zugang. Ja? Also ich kontrolliere mein Kind jetzt nicht, weil das hat für viele Eltern, glaube ich, so ein bisschen was Negatives. Aber wenn ich sage, ich schütze mein Kind, ich glaube, das möchte jeder. Und das also klingt für mich dann gleich ganz anders und mit dem, glaube ich, kann man dann schon viel besser umgehen. Ja, vielleicht dann auch gleich zu dem Thema Schutz auch. Ja, es geht aber, wenn ich dann mein Kind ein eigenes Smartphone hat, wollen sie natürlich Apps kaufen oder sich die eben herunterladen. Und was würdest du da den Eltern raten? Wie geht man damit um? Ich habe schon mal gehört, es ist gut, wenn man sich selber die Apps auch mal anschaut oder auch selber mit den Kindern das vielleicht einmal spielt. Weil es geht natürlich meistens wahrscheinlich nicht unbedingt um Lern-Apps, sondern schon um Dinge, wo sie spielen können und Spaß haben. Mhm. Was ist so dein Zugang dazu?
Genau, also unbedingt einmal wieder im Gespräch mit Kind herauszufinden, wieso willst du dieses App haben? Was ist deine Motivation? Wie kommst du darauf? Hat das eine Freundin, ein Freund gesagt, das muss man haben und das ist so cool, habe ich das wo gesehen? Was ist der Nutzen davon? Unbedingt natürlich gerade in diesem jungen Alter noch persönlich damit auseinandersetzen und schauen, was ist denn das überhaupt? Hat dieses App zum Beispiel auch eine Chat-Funktion? Das ist ganz wesentlich. Ja? Also man darf das nicht unterschätzen, wenn da eine Chat-Funktion ist, wo mich fremde Leute anchatten können oder anschreiben können, ist das ein Riesenunterschied, als wenn es eine App ist, wo man keinen Sozialkontakt hat mit anderen. Ja, und dann auch wieder zu überlegen, okay, inwieweit ist das vertretbar, dieser Inhalt, oder auch nicht. Ja? Also wenn es ein Memory-App ist, wird nicht viel dagegen sprechen. Ist es auch eine App, wo man denkt, es könnte bedenklich sein, dann ist auch wieder in der Verantwortung der Eltern, es zu erlauben oder nicht zu erlauben. Und ja, also wir haben zum Beispiel bei unseren Kindern eingeführt gehabt, wenn du dir eine App herunterladest, wird sowieso automatisch unser Handy befragt, ich muss freigeben sozusagen. Du kannst dir das alleine gar nicht runterladen. Weil ich es ganz wichtig finde, dass man da ein Bewusstsein schafft, du musst dir nicht jeden Müll herunterladen, sondern schau das selber mal an, bringt dir das was, wie oft kommt deine Werbung herein? Ja, es gibt ja dann Apps, die kosten nichts und erst wenn du die upgradest, dann ist es werbungsfrei und so weiter. Wie viel kostet das? Hast du das Jahresbeiträge etc.? Hast du ein Geld dafür überhaupt? Ist dir das wert? Also auch da wieder diese Reflexionsfähigkeit anzustupsen und sie an der Hand zu nehmen und vielleicht einmal ein Auge zuzudrücken und sagen, ja, okay, probieren wir es einmal aus. Oder auch einmal mutig zu sein und sagen, nein, das kriegst du jetzt nicht, weil da habe ich Bedenken.
Weil du jetzt angesprochen hast, du bekommst deine Information, wenn deine Kinder eine App kaufen wollen. Was ist das genau?
Ja, also es hat ja jedes Telefon eigene Schutzmechanismen, die man entweder raufladen kann oder integriert sind. Im Fall eines iPhones ist es relativ einfach, weil man ja die miteinander connecten kann. Wenn das Kind ein iPhone hat und die Eltern, dann kann man das so einstellen, dass man Bildschirmzeiten genauso wie eben App-Käufe. Es gibt aber auch für andere Anbieter, also die kein iPhone sind, auch Möglichkeiten, wie man das Kind schützen kann. Ja, so Themen wie Family Link, die man dann, also Themen des App, die man raufinstallieren kann. Wo man einerseits auch sieht, wie lang die Bildschirmzeit ist, die auch einschränken kann und auch halt dann auch automatisch diese Herunterladen von Apps blockiert wird und es dann entweder einen Code gibt oder eine Anfrage man senden kann, ich möchte das gerne herunterladen. Ich muss aber auch sagen, es hat dann auch seine Tücken, weil meine Tochter hat dann zum Beispiel eine App einmal herunterladen müssen von der Schule aus und sie darf das ja nicht und hat mir dann eine Anfrage geschickt, die ich nicht gesehen habe während der Unterrichtszeit von ihr und sie hat dieses App dann nicht gehabt und hat sie sich natürlich sehr beschwert.
Ja.
Aber ja, das sind halt dann diesen Preis, den man halt dann zahlen muss, dass man halt vielleicht einmal dann ja den Unterricht ein bisschen blockiert oder man halt eine andere Lösung finden muss. Aber für mich ist es wert, weil ich nicht will, dass sie jeden Trash oben
ja,
hat.
Natürlich. Genau. Also ich glaube auch, also da ist der positive Aspekt, glaube ich, schon der größere.
Genau, ja.
Es gibt ja dann noch auch diese In-App-Käufe, das heißt, wo die Kinder sich dann, wenn sie in App spielen, etwas zusätzlich kaufen können. Das habe ich auch einmal erlebt in der Schule, dass das wirklich so, teilweise so ausgeartet ist, dass sich die Kinder das zum Geburtstag wünschen. Wie stehst du zu diesen Käufen?
Auch wieder kritisch. Auch da wieder Gespräch, Aufklärungsarbeit und sagen, okay, das ist ja eine Werbung, da ist eine Strategie dahinter, eine Manipulation dahinter. Das ist ein Geschäftsmodell. Und natürlich, Kinder springen auf so Dinge, sind ja sehr sensibel für diese Themen. Ja, denen ist es nicht bewusst, dass sie da gerade manipuliert werden. Mhm. Sind da ja noch sehr, sehr offen auf eine natürliche, kindliche Art und Weise. Und da wieder sehr, sehr stark abwägen. Ist das jetzt wirklich sinnvoll und bringt dir das wirklich was? Was ist die Motivation dahinter? Und sehr oft ist die Motivation dahinter, mithalten zu können mit den anderen. Und auch da, wie gesagt, mutig teilweise zu sein, sagen, nein, ich glaube, du schaffst das auch ohne. Und man muss es halt immer wieder anschauen. Aber wie gesagt, im Prinzip ist Werbung, Schleichwerbung, die das Kind manipuliert, Dinge zu kaufen. Und da würde ich aber schon vielleicht davor drauf schauen, will ich so eine App meinem Kind schon geben, wo es diese In-App-Käufe gibt? Mhm. Oder schütze ich es bis zu einem gewissen Alter und sage, na, bis zum Alter XY erlaube ich dir das nicht, weil da bist du einfach noch zu anfällig dafür, dass du dann verleitet wirst, viel Geld auszugeben für Dinge, die eigentlich nicht wirklich einen Benefit haben.
Ja, ich glaube, ganz wichtig, schützen müssen wir oder sollen wir unsere Kinder auch vor den sozialen Medien. Also gerade, sagen wir, bei uns in der Volksschule ist halt WhatsApp gerade so ein großes Thema. Das bekommen wir jetzt, sage ich einmal, als Lehrer, Lehrerinnen gar nicht so mit, weil das natürlich sich am Nachmittag abspielt in der Freizeit. Da gibt es so Fragen, welche Alarmzeichen erkenne ich oder an welchen Alarmzeichen erkenne ich, dass mein Kind da negative Einflüssen ausgesetzt ist. Wie kann ich mein Kind vor Influencern schützen? Welche Gefahren, also die Gefahren, die im Internet sind, die ja dann im sozialen Medienbereich natürlich, glaube ich, noch eine andere Rolle spielen als in irgendwelchen Apps. Was kann man Eltern da dazu sagen? Was mache ich, wenn mein Kind jetzt kommt und sagt, schon im Volksschulalter, ich möchte jetzt bei einer WhatsApp-Gruppe dabei sein?
Also da auch wieder ich bin ein großer Fan davon, vorher sich Regeln auszumachen und vielleicht ein bisschen die abgespecktere Variante einzugehen, als wie gleich sofort alles, weil etwas herzugeben, was ich schon mal erlaubt gekriegt habe, ist immer schwieriger, als wie Stückchen immer mehr zu erlauben. Das ist immer so generell eine Einstellung, die ich sehr empfehlen kann. Es frustriert jedes Kind, wenn es schon bei WhatsApp dabei sein hat dürfen und dann komme ich als Mama oder Papa und sage, jetzt darfst du aber nicht mehr. Mhm. Das wird zu Frustration und Konflikten führen. Im Umkehrschluss, wenn ich das vielleicht nicht gleich von Beginn an erlaube, sondern erst nach 1, 2, 3 Jahren, je nachdem, wann ich halt dieses Smartphone bekomme, dann hat es diesen Anreiz, dass ich, okay, es ist jetzt schon was Besonderes unter Anführungszeichen im Sinne, es ist nicht selbstverständlich, dass ich es benutze und da braucht es Regeln dafür. Generell würde ich empfehlen, sobald das Kind selbstständig in der digitalen Welt unterwegs ist oder selbstständiger, dass es diese Aufklärungsgespräche braucht, wie wenn das Kind das erste Mal alleine den Schulweg zum Beispiel beschreitet. Weil da wird ja auch vorher mit den Kindern gesprochen und erklärt, okay, ich möchte, dass du wirklich von zu Hause direkt in die Schule gehst und nicht irgendwie nur, keine Ahnung, Einkäufe oder Besuche tätigst, für den mich nichts weiß. Ich möchte, dass du nicht mit Fremden sprichst, schon gar nicht in ein fremdes Auto einsteigst etc. Also man bereitet ja das Kind auch vor. Und genauso gehört das Kind in der digitalen Welt vorbereitet, wie es in der analogen Welt vorbereitet wird. Und da gibt es so Dinge wie, gerade weil WhatsApp ein Thema war, schreib nur Dinge rein, die du dir auch persönlich sagen trauen würdest. Sei vorsichtig, Konflikte auszutragen über WhatsApp. Ja? Vielleicht ist es besser, du erklärst es face-to-face. Und auch so diese Gruppen ausschließen, also da gibt es diese WhatsApp-Gruppen und dann kann wieder wer ausgeschlossen werden, wieder eigene Gruppen gründen. Auch zu besprechen, was macht es denn mit einem, wenn man da ausgeschlossen wird? Wie glaubst du, fühlt sich dann wer andere? Also diese Empathiefähigkeit zu schulen. Und ich habe wirklich mit meinen Kindern, bevor sie zu WhatsApp gegangen sind, ganz klar die Regeln auch verschriftlicht, mit Unterschrift von ihnen und auch von mir, dass ich gesagt, okay, das ist unser Deal. Ja, wenn du dich an diese Regeln hältst, dann kannst du zu WhatsApp gehen. Wenn ich aber Sorge habe, dass du dich an die Regeln nicht hältst, habe ich ein Recht reinzuschauen. Mhm. Ich vertraue dir, dass du dich an die Regeln hältst, aber wenn ich merke, irgendwie verändert sich was oder es hat mir irgendwer was erzählt, dann möchte ich nachlesen, was da Thema ist. Und Und das finde ich ganz, ganz wichtig, auch wieder mit dem Hinblick Schutz und nicht Kontrolle. Und den Kindern auch ein Bewusstsein zu schaffen, hey, das macht was mit Menschen. Es ist nicht nichts, sondern es ist ein anderes Medium, eine andere Welt, also wenn man Gespräche führt oder in der Klasse zusammen ist. Und das braucht einen gewissen Rahmen. Und möchte schon betonen, dass WhatsApp ja auch eine Altersbeschränkung hat und die ist eigentlich nicht im Volksschulbereich. Ja. Und ich weiß, dass aber anders genutzt wird. Ja, es sind die Eltern, die das erlauben, die natürlich da das Hackerl setzen, das Kind, ich glaube mittlerweile ist jetzt 12 Jahre, es war einmal sogar auf 14 oder 16 oben, also es verändert sich auch immer. Aber trotzdem das Bewusstsein schaffen, es ist ein relativ hohes Alter angesetzt für WhatsApp. Und wenn ich dem Kind das vorher erlaube, dann braucht es ihm dieses an der Hand nehmen. Ja, also als Schutz und Begleitung, um diese Dynamiken zu vermeiden, dass eben irgendwelche gemeinen Sachen geschrieben werden. Und was man auch noch erwähnen muss, sind diese Inhalte, die dann teilweise geteilt werden, die Kinder auch verstören können. Und auch dieses Bewusstsein schaffen, wenn du etwas siehst, was dich überfordert, wo du Angst bekommst, bitte komm zu mir und reden wir drüber, auch wenn es dir peinlich ist. Weil es ist ganz, ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, weil es macht was mit dir. Und wenn dann Fotos zum Beispiel geteilt werden oder Videos, wo Dinge drauf vorkommen, die kriminell sind, also ich sprich Dingen wie Kindesmissbrauch und etc., dann machst du dich auch strafbar, wenn das auf deinem Handy oben ist, obwohl du das nicht reingestellt hast. Auch dieses Bewusstsein schaffen, das ist einfach verboten und das ist ganz wichtig, dass du den Erwachsenen damit ins Boot holst. Das ist nicht Petzen, sondern das ist eine Verantwortung, das ist Zivilcourage, da so Stopp zu sagen.
Was mir oft auffällt, ist das, oder was ich immer in Gesprächen auch höre, ist, dass manche Eltern eben Angst haben davor, dass ihren Kindern so etwas passiert, sie aber trotzdem ihnen die Möglichkeit geben, WhatsApp zu nutzen, aber oft mit dieser Einschränkung, dass Mama und Papa alles lesen dürfen. Ich bin da immer so ein bisschen zweigeteilt, weil ich natürlich die Ängste oder auch das Schutzverhalten der Eltern verstehe. Auf der anderen Seite denke ich mir, es ist halt oft so ein bisschen wie ein Tagebuch. Und wenn meine Eltern dann immer alles und überall reinlesen dürfen, ich weiß nicht, wie stehst du zu diesem Thema?
Ja. Also ich verstehe die Zwiegespaltenheit, ich finde auch, dass das gar nicht so leicht ist. Und wie gesagt, wir haben es zu Hause so gelöst mit diesem Vetorecht. Ja, im Sinne, du kannst schreiben, was du willst und ich werde es auch nicht lesen. Wenn ich mir aber Sorgen mache, möchte ich nachlesen, ohne dass ich jetzt Geheimnisse lesen will, weil ich lese dann eh in einer Gruppe nach zum Beispiel und nicht in der Chatnachricht mit deiner Freundin. Ja, die schaue ich mir gar nicht an, weil mit der besten Freundin oder Freund wird das wahrscheinlich was Intimeres sein, jetzt was man bespricht, als wenn ich in einer Gruppe, in der Klassengruppe hineinschreibe. Und sehr oft passieren ja die Dinge in diesen Gruppenchats. Und wenn man da jetzt von außen erzählt, da hat der Tochter das und das geschrieben, dann will ich das wissen, ob das stimmt, erstens einmal. Und zweitens, wenn wirklich da mein Kind was geschrieben hat, was nicht in Ordnung war, was beleidigend war zum Beispiel, dann will ich das ja auch aufklären und dann will ich mein Kind auch da an der Hand nehmen und Dinge wieder gut machen. Und das braucht dann einfach diese Einsicht. Weil natürlich kann ich auch sagen, mein Kind ist eh immer ehrlich zu mir, ja, aber oft kommt man in Situationen, die unangenehm sind und dann fällt ihm die Ehrlichkeit oft schwer und es gehört zur Verantwortung dazu, die man als Eltern hat, wenn das Kind Social Media unterwegs ist, kann ich es nicht allein lassen und da muss ich einfach unterstützen.
Und was würdest du jetzt Eltern raten? Ich sage mal, wenn das Kind zum Beispiel sagt, du Mama, da werden Dinge in der Gruppe geschrieben, da wird zum Beispiel ein Kind in der Klasse zum Beispiel schlecht gemacht oder so, was ja immer wieder mal vorkommt. Was würdest du dann den Eltern raten oder dem Kind raten, den Eltern eigentlich raten, wie sollen sie mit diesen Situationen dann umgehen?
Ja, also wenn dann in einer Gruppe ein Kind schlecht gemacht wird von anderen und von mehreren anderen, also jetzt nicht der Konflikt ist, das heißt zwei haben einen Streit, sondern wirklich mehrere auf ein Kind losgehen verbal, dann ist das Mobbing. Ja, und Mobbing ist strafbar. Und es braucht beim Mobbing ganz viel Zivilcourage. Und das heißt, es braucht eben diese Zuseher und Zuseherinnen, also die nicht beteiligt sind in dem Vorfall, dass sie eben Täter oder Opfer sind, sondern die das mitbekommen, Zuseher und Zuseherinnen. Und das ist ganz wichtig, dass die auch sich zu Wort melden und Stopp sagen. Stopp, hör auf, das ist gemein. Und das ist oft, da braucht man wirklich viel Mut dazu, weil das halt natürlich auch Angst da ist, dass man dann das nächste Opfer ist. Aber da lohnt es sich wirklich dann zusammenzuschließen mit den anderen, die eben da zusehen und nicht beteiligt sind. Und wenn mehrere schreiben, stopp, das ist gemein und nicht nur ein Kind, dann kann nicht auf 10 gleichzeitig losgegangen werden. Das ist sehr ähnlich wie Mobbing im analogen Leben, wenn man da merkt, okay, es wird jemand, ein Kind ungerecht, also ein Mensch ungerecht behandelt, dann wünscht man sich Zivilcourage, dass eben andere unterstützen und sagen, hör auf, ohne jetzt gleichzeitig da den Konflikt auszutragen, sondern einfach nur mal sagen, hör auf, sonst brauchen wir Hilfe. Ja, also das ist einfach eine Straftat und es ist für das gemobbte Kind furchtbar schlimme Situation. Und ich glaube, wenn man die Kinder da sehr früh schon sensibilisiert, also das würde ich mir wünschen, dass es dann später, wenn sie jugendlich sind und man wirklich dann ganz wenig mitbekommt, was da so abgeht auf Social Media, dass sie sich auch dann sagen trauen und auch sagen trauen, hey, das ist nicht in Ordnung, so wie du sprichst oder wie du schreibst und diese Hasskommentare sind unter der Gürtellinie und lass das bitte als Außenstehender. Es wirkt mehr als wie das Opfer, wenn es sich wehrt, dann ist das ja so ein Battle teilweise, dass halt dann der Täter oder die Täterin ja noch mehr draufzieht.
Also du würdest sozusagen die Eltern ermutigen, einfach mit ihrem Kind zu sprechen und zu sagen eben, sag einfach Stopp oder schau einfach, dass sich das beendet wird sozusagen, dieses Mobbing, was da passiert.
Und hol dir Hilfe. Wenn du merkst, es eskaliert, dann ist es nicht petzen, das ist Hilfe holen und hol dir Hilfe von einer Vertrauensperson, einer Erwachsenen. Und dann ist es ein Erwachsenenthema und da sind ja viele Erwachsene schon überfordert mit Mobbing, wie soll das ein Kind lösen? Aber wenn es halt, ich nenne es jetzt unter Anführungszeichen, einfach ein bisschen so ein Schreiben ist, das halt so grenzwertig ist und merkt, das ist jetzt nicht richtig beleidigend, da war nicht mehr nett, wenn man in so einer Grauzone noch ist, dann traue ich es auch einem Volksschulkind zu, dass es schreibt, du, das ist jetzt aber schon persönlich oder gemein, bitte hör auf damit. Also das ist was man eben, wie gesagt, einem jungen Kind vielleicht schon zutrauen kann und wenn es aber so richtig gemein wird, dann braucht es meistens den Erwachsenen dazu.
Ja, ein spannendes Thema, die sozialen Medien, da gibt's ganz viel zu sprechen. Ich möchte trotzdem noch kurz auf die Mediennutzung in der Schule eingehen, weil er natürlich auch im Volksschulbereich, wir haben ja auch Tablets und PCs, mit denen wir die Kinder arbeiten dürfen. Und wie siehst du das, ab welchem Alter ist es gut, dass die Kinder, sagen wir, das Internet auch in der Schule nutzen? Das heißt zum Beispiel für Referate oder so recherchieren.
Ja, also das ist eine gute Gelegenheit, das Internet eben konstruktiv und kreativ zu nutzen und hat einen total wichtigen Faktor, eben zu merken, es ist nicht nur Entertainment, also ich werde nur berieselt, sondern ich kann es auch aktiv nutzen für meine Wissenserweiterung etc. Also später für den Quellencheck und etc. sicher relevant. Was ich aber ganz wichtig finde, ist, es wird nie den persönlichen Kontakt ersetzen können zur Lehrkraft oder zur Lehrperson. Und das ist, es kann eine wichtige Unterstützung sein. Es kann eben Dinge erleichtern, man kann eben schon langsam sich vortasten, eben Richtung Social Media, Medienkompetenz und so weiter. Aber es braucht auch natürlich diesen Raum der persönlichen Beziehung, der Begegnung und des analogen Lernens, gerade im Volksschulbereich noch ganz, ganz dringend. Also es ist unterstützend, ja, aber wenn es Oberhand gewinnen würde, würde man Sorgen machen. Und da war ja eine große Diskussion jetzt auch, eben soll noch die Handschrift gelernt werden, die Schreibschrift und so weiter oder nicht. Und wir haben ja mit dem Blick in den Norden, die Länder im Norden machen, also sind ja oft schon sehr innovativ unterwegs, was im Schulbereich anbelangt. Und ich habe letztens wieder gelesen, sind wieder zurückgekommen zur Handschrift. Also es war mir so eine Zeit lang, es genügt eh, wenn man es eben auf der Tastatur lernt, da schreiben sozusagen. Und jetzt ist man draufgekommen, okay, dieses Handschriftliche hat schon seine Vorteile. Und es ist ein viel Ausprobieren, muss man ehrlich sagen. Wir sind in einer Umstrukturierung, einer Transformation von analogen und digitalen Welt und es ist schon auf der Versuch, wie kommt's denn an und was kann man wieder besser machen und ich merke gerade einen leichten Trend wieder zurück zu den analogen.
Ja, das sehe ich auch so und ich finde es auch ganz wichtig, also gerade in der Volksschule, also wir sollen wirklich, also das Begreifen ist bei uns trotzdem noch, soll wirklich im Vordergrund stehen, aber natürlich wollen wir auch, dass die Kinder eben, wie wir heute auch besprechen, eine Medienkompetenz aufbauen und das kann ich ja nur, wenn ich auch mit dem Medium wirklich arbeite. Aber wenn die Kinder jetzt im Internet arbeiten, dann kann es natürlich auch sein, dass man auf so gesagt falsche Seiten oder auf Seiten kommt, wo zum Beispiel Gewalt gewalttätige oder beängstigende Inhalte gezeigt werden. Wie kann man da oder wie kann man da dagegen wirken? Welchen Schutz kann man da den Kindern bieten?
Also grundsätzlich einmal auch die Suchplattform bewusst wählen. Es muss nicht Google sein. Es gibt da andere. Mir fällt zum Beispiel für den Volksschulbereich FragFin ein. Das ist eine Suchplattform, die eben kindgerecht ist und wo grundsätzlich da schon mal ein gewisser Jugendschutz hinterlegt ist. Mhm. Inwieweit man dann generell den Internetzugang damit Schutz belegen kann, da gibt es ja, glaube ich, auch so eine Jugendschutzeinstellung, dass halt sexuelle Inhalte und so weiter da nicht vorkommen. Das ist sicher auch möglich. Nur eine Garantie ist es auch nicht. Das muss einem immer bewusst sein. Mhm. Und auch da natürlich die Begleitung vor Ort persönlich ist eine ganz wichtige. Und so kann man sich schon langsam vortasten. Ja. Und auch da wieder die Kinder vorher besprechen, so, wir schauen jetzt ins Internet rein und ihr dürft jetzt diesen Begriff googeln oder halt Finn fragen, ja, ist vielleicht besser, als wir googeln zu verwenden. und mal schauen, was gespuckt, werden da ausgespuckt und halt wirklich gemeinsam drauf zu schauen, ist das jetzt eine brauchbare Information, nützt uns die oder nicht? Also gleich von Anfang an dieses kritische Medienverhalten und erfordert natürlich auch von uns Erwachsenen, dass wir up to date bleiben. Ja, also ich merke das bei mir selber, wie schnell das sich verändert und Dinge, die man gerade gelernt hat und es geführt, jetzt habe ich einen Überblick, sich im Augenblick schon wieder verändern und uns die Jugendlichen regelmäßig überholen. Und da müssen wir Erwachsene schauen, dass wir mithalten. Und das ist natürlich auch anstrengend und erfordert auch Zeit, dass wir sie die nehmen. Und das finde ich aber trotzdem wichtig, weil beim Volksschulkind, das braucht ja dann uns Erwachsene eben noch ganz stark. Und wie kann ich ein Kind Medienkompetenz vermitteln, wenn meine persönliche Medienkompetenz hinten ausbleibt? Das funktioniert ja dann nicht.
Das ist richtig, ja, genau. Und die Kinder sind dann oft eine Nasenlänge voraus und wir hinken hinterher. Das ist natürlich dann schon, ich denke, der Volksschule geht es wahrscheinlich noch halbwegs, aber wenn die Kinder dann älter werden, dann sind sie uns einfach wirklich oft voraus. Also zumindest mit meiner Generation ist es halt so. Wir sind noch nicht mit den Medien aufgewachsen. Also ich denke auch das Thema, also auch recherchieren und natürlich auf falsche, unter Anführungszeichen, Seiten zu kommen. Aber auch das Thema Fake News ist, glaube ich, auch so eine Sache, ja, wo es wichtig ist, dass man mit den Kindern diese Themen auch bespricht, dass nicht alles, was man liest, auch wirklich der Wahrheit entspricht.
Genau. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und das, glaube ich, auch kann man nicht früh genug anfangen damit, Quellencheck zu machen, wo kommt denn das her? Natürlich erfordert das auch wieder von der erwachsenen Person, dass sie selber wissen und da ist man schon gefordert. Ja. Ja. Also das ist gar nicht so ohne. Aber natürlich gibt es eben eher so diese Fake-Bilder, die im Umlauf sind, wo man schon fast sieht, dass sie nicht echt sind. Aber trotzdem zum Thema machen und schaut sich das an. Was glaubt ihr? Glaubt ihr, ist das echt oder nicht? Mhm. Also bewusst einmal mit Fake-Bildern das Kind konfrontieren und einmal das kritische Denken anregen und sagen, glaubst du, ist das echt oder hat sich das wer ausgedacht oder eine KI generiert oder wie auch immer, um da schon mal Sensibilität zu schaffen. Ähnlich wie bei den Filmen. Ich habe gesagt, genau. Nicht jeder Film entspricht der Realität. Und so ist es auch mit den Texten und Geschichten, die man liest. Und das A und O ist immer im Gespräch bleiben mit dem Kind.
Ja, also das sehe ich jetzt auch, also alles, was herauskommt, ist, ich denke, es ist eigentlich das, was man im analogen Bereich eigentlich immer schon macht, sollte man eigentlich im digitalen Bereich auch machen. Also es ist eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied, nur man muss sich, glaube ich, immer wieder mal ein bisschen an der Nase nehmen und zu sagen, und ja, wie du auch gesagt hast, es ist halt, man braucht Zeit dafür, es ist teilweise anstrengend, man braucht die Geduld, um sich wirklich mit dem Kind hinzusetzen und die Verlockung ist halt oft sehr groß, das eben zu umgehen.
Ja, und vor allem, wenn das Kind vielleicht heimlich auf Inhalte stößt, ohne dass Mama, Papa mitbekommen, weil jeder Schutz hat doch seine Lücken. Ja, also es gibt keinen Schutz, der hundertprozentig sicher ist in der digitalen Welt und je kompetenter die Kinder werden, umso besser können sie ihn umgehen. Das muss uns auch bewusst sein. Sie werden irgendwann mit einem Alter kommen, wo sie es relativ schnell schaffen können, diese Bildschirmzeit oder wer immer der Schutz ist, zu umgehen. Und wenn ich dann in einer Zeit, wo ich eigentlich die Mama oder Papa glaubt, da schaut mein Kind jetzt eh nicht, dann auf Inhalte stoße, da braucht schon viel Vertrauen, dass ich dann trotzdem zu meinen Eltern gehe und ihnen davon berichte. Mhm. Und es ist oft sehr schambehaftet, ja, gerade wenn es um Bilder geht, die ins Sexuelle gehen. Mhm. Das ist für die Kinder peinlich, also das will ihnen Mama und Papa nicht sagen. Und trotzdem braucht es eben immer wieder dieses Signal von den Eltern, du, egal was passiert ist und egal, ob das jetzt dir schambehaftet ist oder unangenehm ist oder du das heimlich gemacht hast. Das Wichtigste ist, dass du jemanden von uns einweist, wenn es dir nicht mehr gut geht. Ja, es ist zusammen zu den Faktoren, man merkt, das Kind, irgendwas läuft unrund. Es können noch viele Faktoren sein. Ja. Ja. Aber so klassisch ist halt Schlafstörungen, dann Ängste, die auf einmal da sind, die nicht mehr da, die vorher nicht da waren. Oder auf einmal hat das Kind ein Verhalten, das mir einfach was nicht typisch ist. Ja. Mhm. Das kann natürlich auch ein Entwicklungsschub sein. Es kann aber auch sein, dass das Kind mit Themen konfrontiert worden ist, das überfordern. Mhm. Und da ist das Gespräch sound.
Ja. Einfach gut hinschauen, ja, und sein Kind einfach im Blick haben, was so passiert. Was immer wichtig ist, aber natürlich in dem Bereich noch mehr. Ja, vielleicht kurz zum Abschluss würde ich gerne noch über die künstliche Intelligenz reden. Ist ja in aller Munde und KI kommt auch in der Volksschule an langsam. Es gibt schon auch viele Ausbildungen, Webinare in dem Bereich. Ja, vielleicht einmal kurz, vielleicht nur, was versteht man eigentlich unter KI und welche Chancen siehst du vom Einsatz KI in der Schule?
Mhm. Ja, was versteht man unter KI? Das ist auch wieder so eine pädagogische, psychologische Sicht. Techniker und Technikerinnen würden es wahrscheinlich ganz anders beschreiben. Aber müsste ich es einem Volksschulkind erklären, würde ich sagen, es sind eben Programme, die sehr intelligent sind, ja, so künstlich intelligent. Das heißt nicht diese menschliche Intelligenz, wie wir kennen, dass unser Gehirn da denkt und Denkprozesse anstupst, sondern es macht halt ein vom Computer ausgesteuertes Programm und das ist irrsinnig intelligent, manchmal vielleicht sogar intelligenter als wir Menschen. Und es kann total schnell sein und Inhalte zusammenfassen, wo wir oft erstaunt sind. Das wäre so meine Beschreibung für die Volksschule. Und ja, KI und Volksschule, ein ganz sensibles Thema. Ich glaube, dass sie sehr unterstützend sein kann, gerade wenn es um einen integrativen Bereich geht. Ja, sagt, okay, es gibt zum Beispiel ein Kind, das visuelle Probleme hat, ja, und da kann die KI sicher gut helfen, auch wenn Sprachbarrieren da sind, dass man da KI-Translator-Programme verwendet. Ich habe letztens auch kennengelernt, dass eine Schülerin einen Avatar gehabt hat, weil sie eine Krankheit hat, wo sie sehr infektanfällig ist und die Gemeinschaft in der Klasse ein hohes Risiko hätte, gesundheitliches für sie, und immer nur diese Einzelunterricht langweilig war fürs Kind und dann die Idee des Avatars geboren ist und dann sitzt halt statt dem Kind der Avatar in der Klasse. Ja, es ist gewöhnungsbedürftig, aber es sitzt am Ende ein echter Mensch oder in dem Fall war es, glaube ich, ein Mädchen, die halt dann diesen Unterricht mitbekommt halt von zu Hause, als ob sie dort wäre. Und da kann man sagen, ich glaube, dass das für sie dann schon eine schöne, willkommene Abwechslung war, sich zu einer Klasse zugehörig zu fühlen, als wie nur Einzelunterricht zu haben. Mhm. Immer dann, wenn sich die Lehrkraft unterstützt fühlt von der KI, finde ich einen Sinn dahinter. Mhm. Aber wie vorher schon erwähnt, ersetzen, da bin ich sehr skeptisch, weil ich glaube, dass diese echten Verbindungen, diese Mensch-zu-Mensch-Verbindungen einen riesigen Wert haben. Und je digitalisierter wir werden, umso mehr braucht es dann aber auch diese menschliche Komponente. Und das würde ich mir schon wünschen und sehr begrüßen, dass die erhalten bleibt und nicht einmal ein Avatar-Lehrer da vorne steht. Das würde ich sehr kritisch sehen, ja, weil ich glaube, ja, auch so intelligent die Maschinen und die KI schon ist, aber einen Menschen richtig zu ersetzen mit aller Empathie und Umgang mit spontanen Situationen, was man im Volksschulbereich ja stündlich hat, dass Dinge passieren, mit denen man nicht rechnet, das traut der KI nicht zu und glaube ich auch nicht, dass das Sinn macht. Ja,
ich denke auch. Also ich glaube auch, also eine Unterstützung in allen möglichen Bereichen, weil ich finde es eigentlich faszinierend, wenn man da Fragen eingibt, welche tollen Antworten da kommen, ist natürlich sehr verlockend. Und ich denke auch, dass sich das Schulwesen grundlegend ändern wird, weil der Lehrer als sozusagen derjenige, der Informationen, jetzt einfach nur theoretische Informationen oder trockene Informationen vermittelt, kann ich mir schon vorstellen, dass die KI da viel ablösen wird. Aber ich sehe es so wie du, dieses Zwischenmenschliche, das ja mitfühlende Empathie, alle diese Themen, die ja ganz, ganz wichtig sind, um sich einfach wohlzufühlen, um einfach, ja, wir sind in einer Schule, sage ich, wo einfach Menschen zusammenarbeiten extrem wichtig ist. Das kann ich mir auch nicht vorstellen und da muss ich ehrlich auch sagen, ich hoffe, dass das niemals von KI übernommen werden wird. Aber ich denke, umso wichtiger ist es, dass man die Kinder in dem Bereich auch wirklich mit ihnen arbeitet, ihnen da auch einen Zugang gibt. Also, dass man nicht zu stark auf die digitale Seite wechselt, sondern einfach auch wirklich, was dein zweiter oder auch ein wichtiger Part von dir ist, eben die Innenweltarbeit, dass das halt ganz, finde ich, auch ganz wichtige, also immer wichtigere Arbeit sein wird, um eben da ein Gegenpart zu KI zu haben.
Ja, ganz, also bin ich der gleichen Meinung wie du. Ich finde es extrem wichtig, diese Aspekte mit einzubeziehen, und ich bin ja davon überzeugt, es sind Kompetenzen, die wir jetzt schon brauchen, diese Innenweltkompetenzen, wenn man es so nennen will, und die zukünftig noch wichtiger sein werden, wie eben Empathie, Kommunikationsfähigkeit, kritisches Denken, all diese Dinge, also wie Achtsamkeit und Entspannung. Wie kann ich mich denn von dieser Reizüberflutung, die eine KI oder ein Social-Media-Kanal ja auch bieten kann, wie kann ich mich denn da wieder runterholen? Und ich beschreibe es dann aber ganz gern wie ein Pendel. Die Digitalisierung ist der Ausschlag in die eine Richtung, und die Innenweltarbeit oder das Schauen auf sich selber, auf die Persönlichkeit, auf das Miteinander, das ist der Ausschlag in die andere Richtung, diese menschliche Komponente. Und es braucht beides. Ja, die KI ist da und sie wird sich noch rasend weiterentwickeln. Aber es wird niemals ein Ersatz für einen echten Menschen sein. Auch wenn es gibt schon so Trends zu Haustiere, KI-Haustiere und so weiter. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das für Menschen, die sich einsam fühlen, eine Unterstützung sein kann. Aber ein echtes Gespräch mit einem Menschen wird es nicht ersetzen können. Da müsste sich noch viel tun. Vielleicht werden wir überrascht. Aber ich hoffe und wünsche mir auch, dass diese menschlichen Kompetenzen auch vom Menschen gelernt werden und nicht von einer KI.
Ja, ich finde, das ist zum Thema Medienkompetenz eigentlich ein wunderschöner Abschlusssatz. Liebe Andrea, vielen Dank, dass du mit mir über dieses spannende Thema gesprochen hast. Und ja, danke fürs Dasein.
Sehr gerne, dankeschön.
Ich bin sicher, dass Sie viele interessante Informationen zum Thema Medienkompetenz und dem passenden Umgang mit digitalen Medien bekommen haben. Vielen Dank fürs Dabeisein, und ich freue mich, wenn Sie auch im nächsten Monat wieder den Bell Volksschul-Podcast hören.
Danke und bis bald! Die nächste Folge kommt in einem Monat.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.